Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Herzlich willkommen zu Glauben und Geschichten. In der letzten Episode haben wir den Übergang vom Josua zum Richterbuch gemeinsam erlebt. Die Stämme fragen Gott, wer soll als erstes losziehen, um das restliche Land in Besitz zu nehmen. Gott sagt, Juda, du ziehe los. Sie tun es auch, bitten Simeon, ihnen zu helfen, nehmen auch Land ein, lassen aber auch etliches an Land übrig. Und die anderen Stämme machen es genauso, anstatt die Völker zu vertreiben, lassen sie sie entweder im Land wohnen oder, als sie dann stärker wurden, zwingen sie sie zur Zwangsarbeit. Aber ihre ursprüngliche Aufgabe, das gesamte Land einzunehmen, das tun sie nicht. Wir lesen gemeinsam weiter, und zwar in Richter, Kapitel 2 und dort ab Vers 1. Der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und er sprach, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Und ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen, ihre Altäre sollt ihr niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr da getan? So habe auch ich gesagt, ich werde sie nicht vor euch vertreiben. Sie werden euch zu Geißeln für eure Seiten werden und ihre Götter werden euch zu Falle werden. Und es geschah, als der Engel des Herrn diese Worte zu allen Söhnen Israel geredet hatte, da erhob das Volk seine Stimme und weinte. Und sie gaben jenem Ort den Namen Bochim, was so viel bedeutet wie Weinende. Und sie opferten dort dem Herrn. Ich hatte es bereits erwähnt, dass so das erste Kapitel uns mit hineinnimmt in diese Situation, die damals vorherrschte. Josua, ihr Leiter, ihr Anführer, ist tot. Noch ist viel Land nicht in Besitz genommen. Es wird kein Nachfolger eingesetzt. Und jetzt sind die Stämme sich selbst überlassen oder auf sich selbst gestellt. Sie müssen jetzt Verantwortung übernehmen und sie tun es scheinbar auch. Sie fragen nach, Herr, wir merken, das gesamte Land ist noch nicht eingenommen, das ist jetzt dran, wer soll den Schritt machen? Juda soll es tun, er tut es auch, aber von ihm heißt es, Richter 1, Vers 19, und der Herr war mit Juda und er nahm das Gebirge in Besitz, ja, aber die Bewohner der Ebene waren nicht zu vertreiben, weil sie eiserne Wagen hatten. Und dann fährt der Autor fort und sagt, Vers 21, die Söhne Benjamin vertrieben nicht. Vers 27, aber Manasse vertrieb nicht. Vers 29, Ephraim vertrieb nicht. Vers 30, Sebulon vertrieb nicht. Vers 31, Asser vertrieb nicht. Vers 33, Naphtali vertrieb nicht. Vers 34, die Amoriter drängten die Söhne Dan ins Gebirge. Also sie vertreiben nicht die Amoriter. Allen Stämmen gelingt es entweder nicht oder sie wollen es nicht oder sie haben nicht das Ansinnen, es zu tun. Es kommt nicht so richtig raus, aber es wird deutlich, sie vertreiben diese Stämme nicht. Sie vertreiben die Stämme nicht und der Engel des Herrn kommt auf sie zu und erinnert sie an das, was geschehen ist. Ich habe euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt. Ich habe meinen Schwur gehalten. Meinen Schwur habe ich gehalten. Ich habe mein Wort gehalten. Ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Aber ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen und ihre Altäre sollt ihr niederreißen als Symbol dafür, ihre Götter sollt ihr nicht anbeten, aber ihr habt so nicht gehandelt. Und Sie erinnern sich, dass wir in der letzten Episode uns gefragt haben, warum nimmt denn der Autor uns so mit in diese Szenerie so hinein oder warum fängt denn das Buch an? Und da war so unsere Überlegung, da wird ein Bild gemalt von dieser Situation, die vorherrschte. Und jetzt wird aber das, was da geschah, nochmal aus der Perspektive des Engels des Herrn interpretiert oder bewertet. Und der sagt, ihr habt nicht auf meine Stimme gehorcht. Es ist nicht so, dass sie zu mächtig waren. Siehe die eisernen Wagen. Es ist nicht so, dass ihr eine Entscheidung gehabt hättet, ob ihr diese Stämme vertreibt oder nicht, diese Völker. Ihr hättet es tun sollen. So war die Abmachung, so war der Bund, den wir gemeinsam geschlossen haben. Und auch da nochmal so der Rückblick zurück in das Buch Josua. Das Letzte, was Josua macht, in Josua Kapitel 24, ist es, das Volk wieder mit in den Bund hineinzunehmen. Als er ihnen sagt, ihr müsst eine Entscheidung treffen. Ich und mein Haus, Josua Kapitel 24, Vers 15, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wie sieht es mit euch aus? Tut die Götter weg, die noch unsere Vorväter hatten, nämlich als sie aus Ur in Chaldea weggezogen sind, Terach, der Vater von Abraham, die hatten noch fremde Götter angebetet. Tut diese Götter weg. Tut die Götter der Ägypter weg und nimmt nicht die Götter der Amoriter oder der Stämme, in deren Land wir uns jetzt befinden. Und diesen Bund, der wird nochmal zwischen Gott und Israel aufgerichtet und Gott sagt zu ihnen, ihr habt aber nicht auf meine Stimme gehorcht. Was habt ihr denn da getan? So habe auch ich gesagt, sagt der Engel des Herrn, dann werde ich sie auch nicht vor euch vertreiben. Wenn ihr sie nicht vertreiben wollt, ich werde sie auch nicht vertreiben. Warum sollte ich? Aber dann führt ihr ihnen vor Augen, was passieren wird. Sie werden euch zu Geißeln für eure Seiten werden. Und ihre Götter werden euch zur Falle werden. Da sind sie wieder, die Götter, um die sich schon Mose bemüht hat, dass das Volk sie nicht mehr anbetet. Und Josua jetzt auch sagt, der Herr, euer Gott, der Herr, euer Gott, er ist euer Gott, er hat es alles gemacht. Legt die anderen Götter beiseite. Und der Engel des Herrn sagt ihnen, diese Götter werden euch zur Falle werden. Und das Volk weint. Und es wird ja auch jetzt nicht bewertet, was das denn für ein Weinen ist. Einfach nur eine Trauer, dass sie überkommt, ein Schmerz darüber, was sie gemacht haben. Ein Weinen, das dann auch zu einem Sinneswandel führen wird. Oder nur ein momentanes sich bewusst werden dessen, was man gemacht hat oder was vielleicht auf einen zukommen wird, aber das nicht zu einer Änderung führt. Und sie opferten dort dem Herrn, was für mich so ein Hinweis ist, ja, eigentlich wollen sie es doch. Sie wollen eigentlich bei Gott sein, sie wollen ihm dienen, sie wollen, aber irgendwas hält sie zurück. Vers 6. Und Josua entließ das Volk und die Söhne Israel gingen hin, jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. So, what? Wie? Moment, aber Josua ist doch schon tot, wie Josua entließ das Volk. Und das Vers 7, und das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die nach Josua noch länger lebten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er für Israel getan hatte. Und ich denke mir, Moment, aber Josua ist doch schon tot. Richter Kapitel 1, und es geschah nach dem Tod Josuas. Und jetzt, und Josua entließ das Volk und die Söhne Israel gingen hin. Ja, Moment mal. Der Engel des Herrn, Kapitel 2, Vers 1, kam jetzt von Gilgal und sprach zu den Söhnen Israels. Aber der Josua ist doch schon tot. Okay, ist es jetzt eine Rückblende? Ein Blick in die Vergangenheit? Josua, Kapitel 24, Vers 28, da heißt es, und Josua entließ das Volk, jeden in sein Erbteil. Das heißt, der Autor springt jetzt nochmal zeitlich zurück, macht eine Rückblende Und Josua entließ das Volk und die Söhne gingen hin, jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Das heißt, okay, wir sind jetzt wieder vor dem Tod Josuas. Und der Autor nimmt uns nochmal so mit, fast als würde er nochmal zusammenfassen. Der Engel des Herrn kommt, sagt ihnen das, warum habt ihr diese Stämme stehen gelassen? Warum habt ihr das Land nicht in Besitz genommen? Und der Autor macht nochmal diese Rückblende und nimmt uns mit. Ach so, damals hat Josua sie entlassen und sie dienten dem Herrn alle Tage Josuas, also solange er lebte, geht sogar noch weiter zurück die Rückblende, und alle Tage der Ältesten, die nach Josua noch länger lebten, also die Generation Josuas, die das alles so mitbekommen hatten, nämlich gesehen haben, das ganze große Werk des Herrn, das er für Israel getan hatte, den Auszug aus Ägypten, wobei da gab es ja schon viele nicht mehr. Diese Generation war ja schon in der Wüste gestorben, aber ihre Kinder haben zumindest erlebt, was in der Wüste passiert ist und was Gott da für sie getan hat. Und wie sie in das Land Kanaan gezogen sind, durch den Jordan, Jericho und all das haben sie mitbekommen. Vers 8, dann starb Josua, der Sohn des Nun. Also Sie merken, der Autor, in dieser Rückblende kommen wir jetzt nochmal zu dem Tod vom Josua. Dann starb Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt. Und sie begruben ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnath-Heres auf dem Gebirge Ephraim nördlich vom Berg Gaasch. Und auch jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt. Ich habe so für mich, als ich so las, so dieses Bild so des Reißverschlusses gehabt. Also diese zwei Bücher verzahnen sich jetzt. Und da findet nochmal so eine Überlappung statt. Eine Überlappung von dem, wie das Buch Josua endet und wie das Buch Richter dann beginnt. Josua stirbt, jene ganze Generation stirbt. Vers 10, zweiter Teil. Und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Und da bin ich schon so, hab ich so für mich innegehalten, die den Herrn nicht kannte. Sie wussten sicherlich, dass es ihn gibt. Also es mangelte nicht an Wissen. Aber was bedeutet denn dann nicht kennen? Sie hatten ihn nicht in ihr Herz aufgenommen. Es gab für sie kein richtiges Bewusstsein darüber, was er für Israel gemacht hatte. Waren das nur so die Geschichteln der Eltern und der Großeltern, ja, damals, weißt du noch, und man könnte es versuchen, so in unsere Zeit zu übertragen, als die Mauer gefallen ist oder der Kommunismus in sich zusammengebrochen ist oder damals im Dritten Reich. Aber das ist dann alles so weit weg. Bin jetzt geboren, das Leben ist für mich so, wie es stellt sich jetzt so dar, wie es sich darstellt. Von dem anderen, da habe ich keinen Blick davon. Ich weiß nicht, was damals war, weiß nicht, was dieser Gott für uns alles gemacht hat. Wir sind jetzt im Land Kanaan, es geht uns gut, es ist ein tolles Land. Ja, da sind ein paar Fremde auch da, wir wohnen mitten unter ihnen, Mai, ist halt so. Und ich musste so unweigerlich daran denken, wie Josua ja versucht hat, das Volk, das jetzt lebt, so mitzunehmen in diese Erfahrung. Hier nochmal zurück zu Josua Kapitel 24, dort ab Vers 5. Und da sagt er, als er sich so an das Volk wendet, und ich, also spricht jetzt im Namen Gottes, und ich sandte Mose und Aaron und schlug Ägypten, so wie ich es unter ihnen getan habe, nimmt sie so mit in die Geschichte, und danach führte ich euch heraus. Damit spricht er die Menschen an, die da sind. Führte ich euch heraus und ich führte eure Väter aus Ägypten und ihr kamt ans Meer. Ägypten aber jagte euren Vätern mit Wagen und mit Reitern bis ans Schilfmeer. Danach schrien sie, die Väter, zum Herrn und er, der Herr, setzte Finsternis zwischen euch und die Ägypter. Also dieser Versuch von Josua zu sagen, es ist nicht nur die Geschichte eurer Väter, sondern es ist eure Geschichte, ihr seid es, die befreit wurden. Damals wart ihr noch nicht da, aber in euren Vätern als mögliche Zukunft und Müttern, da wart ihr da. Das ist eure Geschichte. Von dieser Geschichte könnt ihr euch nicht loslösen und so tun, als hätte es sie nicht gegeben oder sorglos mit ihr umgehen. Und es ist ja in der Tat eine Herausforderung, wie schafft man es, von Generation zu Generation Geschichte und das, was passiert ist, wirklich weiterzugeben. Aber es geht ja noch um mehr als nur um Geschichte oder Geschichten, sondern dass sie den Herrn kennen, ihn in ihrem Herzen haben. Und auch da geht es ja darum, was heißt es denn, Gott zu kennen? Was heißt denn, Gott zu folgen? Josua Kapitel 22, als Josua die 2,5 Stämme entlässt, sagt er zu ihnen, nur achtet genau darauf, das Gebot und das Gesetz zu tun, das Mose, der Knecht des Herrn, euch befohlen hat. Und was sagt er? Den Herrn, euren Gott, zu lieben. Und beim Lesen ist es mir damals nochmal so richtig stark vor Augen geführt worden, so durch Josua. Es geht hier um Liebe. Eine Liebe zwischen Mensch und Gott. Es geht nicht um Wissen, geht auch nicht um Beweise, geht auch nicht um irgendwas zu vollführen. Natürlich fährt er fort und sagt ja, diese Liebe drückt sich ja darin aus, auf allen seinen Wegen zu wandeln. Klar, wenn man einander liebt, geht man gemeinsam einen Weg. Das ist etwas Natürliches. Und seine Gebote zu halten und ihm anzuhängen und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele. Und es mutet an, es sieht so aus, es liest sich so, sie kennen diesen Herrn nicht. Und offensichtlich ist da was nicht weitergegeben worden, sind sie da nicht durchgedrungen. Man könnte natürlich auch sagen, ja, aber sie haben es nun mal nicht erlebt, was soll man denn machen? Es gab bei ihnen nicht den großen Auszug aus Ägypten, es gab auch nicht die Teilung des Meeres, es gab auch nicht die Teilung des Jordan, es gab auch kein Manna, es gab die Wunder nicht, das haben sie alles nicht mitbekommen, das kann man gar nicht. Wie soll man es denn auch fassen? Das ist eine schwierige Frage. Wie gibt man Vertrauen? Wie gibt man Liebe weiter? Wie gelingt es? Vers 11, da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn und dienten den Baalim. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter. Da merkt man schon, es ist gar nicht mehr ihr Gott, sondern sie verlassen gar nicht ihren Gott, sondern den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Ja, Papa, ja, Mama, das ist euer Gott. Ich sehe das ganz anders. Und liefen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie her lebten, und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn. Jetzt werden diese Völker ihnen, genauso wie der Engel des Herrn es gesagt hat, zur Geißel in ihrer Seite. Die Götter rings um sie herum, diese Götter werden zu ihren Göttern. Natürlich kann man jetzt hätte, wenn und sollte und hätten sie diese Völker vertrieben und das gesamte Land in Besitz genommen, dann wären sie nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ach, das sieht doch auch interessant aus. Ach, das könnte ich, ja, das ist auch spannend, wie die das machen mit ihren Göttern. Vielleicht ist das ja viel besser als mit unserem Gott. Der sieht ja so viel interessanter aus und so viel wundersamer als das, was wir haben. Wir sehen unseren Gott ja gar nicht. Was ist denn das? Irgendwo eine Stiftshütte, was im Dunkeln? Da kann nur einer einmal im Jahr dahin. Da gibt es überhaupt nichts zu erleben. Vers 13, so verließen sie den Herrn und dienten dem Baal und den Astaroth. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er gab sie in die Hand von Plünderern, die sie ausplünderten und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, sodass sie vor ihren Feinden nicht mehr standhalten konnten. Gott gibt sie auf oder gibt sie hin, er verkauft sie. Überall, wohin sie auszogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Bösen, ganz wie der Herr geredet hatte und wie der Herr ihnen geschworen hatte, so waren sie sehr bedrängt. Das ist ja auch nicht etwas, was neu ist, sondern bereits Im dritten Mosebuch haben wir darüber gelesen, Segen und Fluch. Segen und Fluch, 3. Mose Kapitel 26, 5. Mose Kapitel 18, wird es nochmal von Mose wiederholt. Wenn ihr euch von Gott entfernt, dann wird es euch nicht gut gehen. Und zwar nicht, weil Gott so böse wäre, sondern durch das Leid ist es ein Versuch, dennoch euch zu erreichen. Und irgendwann, hier 3. Mose Kapitel 26, Vers 40, und sie werden ihre Schuld bekennen und die Schuld ihrer Väter, die in ihrer Untreue liegt, mit der sie an mir treulos gehandelt haben und besonders darin, dass sie sich mir entgegengestellt haben. Ich meinerseits werde mich ihnen entgegenstellen und sie in das Land ihrer Feinde bringen, ob sich endlich ihr unbeschnittenes Herz demütigt und sie endlich ihre Schuld bezahlen. Dann werde ich an meinen Bund mit Jakob denken und auch an meinen Bund mit Isaak und auch an meinen Bund mit Abraham werde ich denken und an das Land werde ich denken. Da spürt man doch jetzt so die Sehnsucht und die Liebe Gottes, irgendwie es hinzukriegen, dieses Volk doch noch zum Leben zu bringen. Denn das ist ja das, was wir immer gemerkt haben. Gott will, dass Menschen leben und nicht irgendwelchen Göttern nachlaufen, die sie in die Irre und in den Tod bringen. Und Gott wird denken an Jakob, Isaak, Abraham. Denn das Land muss von ihnen verlassen sein, damit es in seiner Verödung, fährt er fort, ohne sie seine Sabbate ersetzt bekommt. Und sie selbst werden ihre Schuld bezahlen. Darum ja deshalb, weil sie meine Rechtsbestimmungen verworfen haben und ihre Seele meine Ordnungen verabscheut hat. Aber selbst auch dann, wenn sie in dem Land ihrer Feinde sind, werde ich sie nicht verwerfen und nicht verabscheuen und sie kein Ende mit ihnen machen, meinen Bund mit ihnen ungültig zu machen, denn ich bin der Herr, ihr Gott. Und ich werde zum Guten für sie an meinem Bund mit den Vorfahren denken, die ich aus dem Land Ägypten vor den Augen der Nationen herausgeführt habe, um ihr Gott zu sein. Ich bin der Herr. Da merkt man so dieses Ringen Gottes darum, was macht er mit Menschen, die sich entziehen, die sich auf dem Weg bewegen des Todes. Und das kennen wir manchmal aus unseren eigenen Familien und Freundeskreis, wenn Menschen einen Weg wählen, eine Art zu leben, die ihnen nicht hilft, sondern die destruktiv ist, die sie sogar an den Rande des Todes bringt. Mit Süchten ist es ja oftmals sehr, sehr sichtbar dann oder erleben wir das sehr nah, wie schwer es ist, einem Menschen, den man liebt, der Person zu helfen, dass sie sich nicht selbst zerstört. Vers 16 zurück, Richter 2, Vers 16, da ließ der Herr Richter aufstehen. Die retteten sie aus der Hand ihrer Plünderer. Aber auch auf ihre Richter hörten sie nicht, sondern hurten anderen Göttern nach und warfen sich vor ihnen nieder. Sie wichen schnell ab von dem Weg, den ihre Väter, um den Geboten des Herrn zu gehorchen, gegangen waren. Sie handelten nicht so. Und wenn der Herr ihnen Richter erstehen ließ, war der Herr mit dem Richter und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde alle Tage des Richters. Denn der Herr hatte Mitleid. Mitleid wegen ihres Ächzens über die, die sie quälten und sie bedrängten. Und es geschah, sobald die Richter gestorben waren, kehrten sie um und trieben es schlimmer als ihre Väter darin, anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen und sich vor ihnen niederzuwerfen. Sie ließen nichts fallen von ihren Taten und von ihrem halsstarrigen Wandel. Und da merkt man so wieder diese Spannung und diese Dramatik. Auf einmal ja in diesem Bedrängen, noch in Vers 15, so waren sie sehr bedrängt, da lässt der Herr Richter erstehen. Wer sind denn Richter? Was ist denn ihre Rolle? Richter? Also kein Leiter so wie Mose oder wie Josua. Und wir haben es ja jetzt schon mehrmals erwähnt, es sind auch keine Nachfolger eingeführt worden. Wie funktioniert jetzt denn Leitung in diesem Volk? Ja, sie hatten Aufseher, sie hatten Älteste, aber jetzt stehen Richter auf, um Gerechtigkeit, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Zwischen wem? Zwischen innerhalb des Volkes, zwischen Volk und anderen Nationen. Aber auf jeden Fall ist die Wirkung dieser Richter ist Rettung. Was sie genau tun und wie sie es tun, das wird nicht gesagt. Aber was passiert, Sie werden gerettet. Und das Ganze aus welchem Grund? Weil Gott Mitleid hat, weil er sein Volk liebt, weil er die Menschen liebt. Und wenn der Richter da ist, funktioniert es. Und wenn er stirbt, ist wieder vorbei. Nee, es ist nicht nur vorbei, es wird sogar noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. Und Vers 19, letzter Satz. Sie ließ nichts fallen von ihren Taten und von ihrem halsstarrigen Wandel. Und es ist ja die Frage, so in wen soll man sich jetzt da hineinversetzen? In das Volk, die verwirrt sind, wo das so ein Auf und Ab ist. Und je nachdem, wie lange diese Richter da sind, 10, 20, 30 Jahre, keine Ahnung. Aber dann geht es wieder nach oben, dann geht es wieder nach unten. Und neue Generationen, neue Menschen, sie kennen Gott nicht. Es ist ein Durcheinander. Sind wir auf der Seite Gottes? Er sagt, was soll ich denn damit mit all diesen Menschen machen? Soll ich sie denn zerstören? Das funktioniert alles nicht. Klappt das alles nicht? Der Segen, der durch Abraham kommen soll, wie soll denn der funktionieren? Das klappt doch nicht mal in seiner Familie und in seinem Volk. Wie sollen denn noch andere Nationen und Geschlechter davon erfahren und durch ihn gesegnet werden, wenn sein Volk eher den anderen nachlaufen, die kein Leben bieten, sondern den Tod? Vers 20, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er sprach, weil diese Nation meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe und sie meiner Stimme nicht gehorcht haben, so werde auch ich nicht länger irgendeinen von ihnen vertreiben aus den Nationen, die Josua übrig gelassen hat, als er starb. Damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie den Weg des Herrn bewahren, darauf zu gehen, wie ihre Väter ihn bewahrt haben oder nicht. Gott entscheidet sich, diese Nationen nicht zu vertreiben. Und in Kapitel 1 haben wir gehört, dass die Stämme sich entscheiden, die Nationen nicht zu vertreiben. Aus der Sicht Gottes, Vers 22, damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie den Weg des Herrn bewahren werden, darauf zu gehen, wie ihre Väter ihn bewahrt haben oder nicht. Das ist der Weg, der zum Leben führt. Und offensichtlich wird die Geschichte richtig unsauber werden. Denn, weiß nicht, ob Sie das ja gemerkt haben, wir befinden uns ja an dem Punkt, als Josua gestorben ist. Es gab den Rückblick noch, als Josua das Volk entlässt. Aber jetzt wird ja so vom Autor über die Zukunft geredet, so als sei sie schon passiert, also in der Vergangenheitsform. Das haben wir ja alles als Leser noch gar nicht erlebt. Das ist eigentlich alles noch Zukunft, aber irgendwo sitzt jemand in der Zukunft, blickt zurück und schreibt diese Zukunft für uns auf und sagt, so ist es passiert und so ist es passiert und so ist es passiert und das kam danach. Und jetzt auf einmal bringt er uns wieder an den Punkt, wo Gott sagt, wo wir uns jetzt befinden, wir vertreiben sie nicht. Und Vers 23, so ließ der Herr diese Nationen bleiben, ohne sie schnell zu vertreiben und gab sie nicht in die Hand Josuas. Jetzt geht er noch zurück in die Zeit, als Josua lebte und sagt, deswegen hat Gott damals schon die Nationen nicht vertrieben. Es war nicht Josuas Fehler. Hier wird ein Leiter auch ein Stück weit gerechtfertigt. Es war nicht Josuas Fehler, dass die Nationen geblieben sind. Er erwähnt es ja auch in Josua 18 und sagt, warum seid ihr zu nachlässig, diese Nationen einzunehmen und das Land in Besitz zu nehmen? Nee, Gott hat es so gelassen. Und was genau passiert? Einen Vorblick haben wir bekommen. Aber ich vermute, dass der Autor uns jetzt Stück für Stück uns durch die Geschichte führen wird. Und darauf freue ich mich zu sehen, wie Gott das Volk rettet und wie seine Liebe und sein Mitleid dennoch bei Menschen ist, obwohl sie sich entscheiden, gegen ihn zu sein. Gottes Segen Ihnen, bis zum nächsten Mal bei Glaubengeschichten.